Also bevor wir Reise nach Kolumbien machen, habe ich den Roland gefragt, ob ich noch 10 Minuten was sagen kann. Wir haben ja in diesem Jahr zum ersten Mal so eine Bibelschule angefangen in Hermeskeil. Also in Kolumbien habe ich schon mehrere Jahre im Unterricht der Bibel gearbeitet, also in kleinen Gruppen für Jugendliche, junge Leute. Und ihr kennt vielleicht auch TMG in Österreich, in Salzburg, dieses Programm, Jüngerschaftsprogramm. Und seit letztes Jahr, September, haben wir das auch in Hermeskeil jetzt angeboten. Und zwar heißt das Training für Gemeindebau und Mission Deutschland. In Hesekiel steht ein Vers, dass Gott Menschen sucht, Männer sucht. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten würde für das Land, damit ich es nicht verderben würde. Aber ich fand keinen. Und Paulus sagt zu Timotheus: Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lernen. Also Paulus redet über 4 Generationen von Christen. Paulus, die erste Generation, unterrichtet den Timotheus. Und der Timotheus hat in Gegenwart von vielen Zeugen was gehört, also war noch mehr. Paulus hat noch mehr unterrichtet. Und jetzt sagt er zum Timotheus: Du musst jetzt treue Leute suchen, denen du das weitergibst, aber die sollen so treu sein, dass sie wieder andere lehren. Also 4 Generationen von Gläubigen, oder? Also wir können einfach nicht sagen: Okay, ich habe jetzt was gelernt in der Bibel und das behalte ich jetzt für mich. Sondern wir sind eigentlich berufen, das, was wir wissen, irgendwie anderen weiterzugeben, jünger zu machen. Und wir haben jetzt dieses Programm seit letztem Jahr in Hermeskeil angeboten, wie der Herr Jesus mit seinen Jüngern gearbeitet hat, wie Mose den Josua hatte, wie Naomi die Ruth hatte, wie der Elias den Elisa hatte und ihm geholfen hat, wie Paulus den Timotheus unterrichtet hat und wie Barnabas den Johannes Markus an der Hand nahm und ihm erzählt hat, wie man ein geistliches Leben führt. So hat dieses Programm im letzten September gestartet. Hier seht ihr die Gruppe von Brüdern, das ist der Peter Lühling, kennt ihr vielleicht, der zweite von links. Mit dem haben wir das zusammen angefangen, beziehungsweise auch mit unseren Frauen zusammen. Und diese 7 Brüder haben sich eingeschrieben, sie haben dafür ihre Arbeit sein gelassen, sind ein Jahr nach Hermeskeil gezogen. Wir haben einen Verein dafür gegründet und Wohnungen gemietet, wo diese Geschwister wohnen. Und die kommen also 10 Monate sind 10 Monate nach Hermeskeil gekommen. Das ist jetzt gerade zu Ende. Sie sind alle wieder zurück. Und wir haben dann jeden Morgen mit ihnen Bibelunterricht gehabt. Das fängt morgens um 8 Uhr an. Eine Stunde so eine stille Zeit, wo einer von den Brüdern dann eine Andacht macht. Dann wird die Andacht bewertet. Danach kommen dann Gebetsanliegen, Missionsbeiträge, Berichte, irgendwas, wo wir dann auch für diese verschiedenen Länder beten. Und danach um 9 Uhr fängt es dann an bis um 12 Uhr mit Bibelunterricht. Einige dieser Brüder waren verheiratet und insgesamt haben die dann 8 Kinder gehabt. Hier seht ihr die ganze Gruppe, die dann nach Hermeskeil gekommen ist für dieses eine Jahr. Diese Brüder haben dann irgendwie ein Sabbatjahr gemacht in der Firma, so ein Sabbatical Year, oder haben Kinder oder wie heißt sich das in der Elternzeit sowas genommen oder auch ihren Job aufgegeben dafür und sind nach Hermeskeil gezogen. Und ja, Hermeskeil, ich zeige euch mal, wo das liegt hier, ganz was ist das hier, Westen, genau. Das ist übrigens eine Landkarte. Da seht ihr die Gemeinden, so, also bibeltreue Gemeinden, sage ich mal, pro 100.000 Einwohner in Deutschland. Also wenn jetzt 100.000 Einwohner da wohnen und sind mehr als 10 christliche gute Gemeinden, die man empfehlen kann, dann ist das grün hier. Also hier das Hessenland da oder hier auch ein bisschen im Osten gibt es so ein paar Punkte, was grün ist. Und dann, wenn es rot ist, richtig dunkelrot, da gibt es also keine bekannte Gemeinde auf 100.000 Einwohner, die man empfehlen kann. Also keine Baptistengemeinde, keine Brüdergemeinde, keine was weiß ich, irgendwie sowas ähnliches, sondern vielleicht ja so extrem charismatische, wo man sagt, da hörst du kein Evangelium, also oder irgendwas anderes. Aber interessant, wir sind also hier, kurz vorm Saarland, hier unten ist das Saarland und wir sind an der Grenze direkt da, im Wald fängt das an. Und da gibt es also weniger als eine Gemeinde pro 100.000 Einwohner. Also von hier aus, die nächste Gemeinde, die ist irgendwo in Trier. Dazwischen ist gar keine christliche Gemeinde. Da gibt es keine Pfingstler, da gibt es gar nichts, nichts. Da fährt man 40 Minuten mit dem Auto bis zur nächsten christlichen Gemeinde. Das ist gewaltig. Und nach Saarbrücken Runter auch mal 40 Minuten. Auch keine, da gibt es eine einzige kleine andere Gemeinde, aber sonst gibt es da nichts. Und dann, wenn man hier Richtung Koblenz fährt, da ist auch, fährt man eine Stunde auf der Autobahn, nichts, irgendwie gar nichts. Und genau da ist eine Gemeinde entstanden vor über 20 Jahren in Hermeskeil. Und da haben wir dieses, findet dieses Bibelstudium statt. Und die Idee ist eigentlich von da aus, diesen Bereich hier zu erreichen und dass sich da Gemeinden gründen in dieser Gegend. Und es wäre toll, wenn auch hier in diesen Bereichen hier Gemeinden entstehen würden und hier bei euch irgendwo, ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade sind, irgendwo hier, ist ja auch ziemlich rot, ist ja nicht weit weg von euch, da unten Bayerischer Wald und wo überall, oder hier im Osten da oben ist auch alles ziemlich rot, hier im Norden, Ruhrgebiet ist auch ganz komisch, dunkelrot. Und das Ziel ist eigentlich, junge Brüder auszurüsten oder auch Familien auszurüsten, damit sie das Wort Gottes kennen, aber gleichzeitig in praktischen praktisch belehrt werden, wie macht man sowas, also wie geht man raus, um Menschen zu erreichen. Wir haben also da extra einen Raum für gekriegt im Gemeindehaus. Hier seht ihr den Unterricht, der Peter ist am Unterrichten. Und da sitzen sie also jeden Morgen 3 Stunden und kriegen Bibelunterricht. Hinten im Hintergrund seht ihr eine große Bibliothek, die geht über den ganzen Raum bis ganz in die Ecke da hinten rein. Ganz viele verschiedene Bücher, Nachschlagewerke und so weiter. Und da sind wir eigentlich dann jeden Morgen mit den Teilnehmern beschäftigt. Und das heißt, wir machen 10 Monate intensives Bibelstudium. Das findet statt unter der Leiterschaft der örtlichen Gemeinde in Hermeskeil. Es gibt am Ende keine Urkunden, keine Abschlusszeugnisse, keinen Doktorgrad, keinen Magister oder irgend sowas, Bachelor auf irgendwas, sondern die Idee ist einfach Charakterformung, Bibel kennenlernen und dem Herrn dienen. Jeder der Teilnehmer hat einen persönlichen Ausbilder oder Mentor, der für ihn zuständig ist. Das heißt, der Mentor trifft sich mit seinem Schüler jede Woche für 1 Stunde zum persönlichen Austausch. Also wenn ich jetzt mit meinem Schüler unterwegs bin, frage ich ihn, wie es ihm geht, was er in der stillen Zeit macht, ob der Herr zu ihm redet. Ich frage ihn vielleicht über seine Eltern, beziehungsweise seine Eltern nach, ist alles in Ordnung? Hast du irgendwas aus der Vergangenheit, was nicht in Ordnung, was du in Ordnung bringen musst? Wie ist deine Beziehung zu deiner Heimatgemeinde, zu den Ältesten, zu den Geschwistern? Hast du Heilssicherheit und so verschiedene Sachen? Oder was der gerade erzählen will, entweder machen wir es zu Hause bei uns, sitzen am Abendbrottisch, machen noch stille Zeit mit den Kindern oder wir gehen irgendwo durch den Wald spazieren oder treffen uns irgendwo anders. Aber die Idee ist, jede Woche 1 Stunde Zeit für ganz persönliches Gespräch. Wie geht's dir? Was erlebst du mit dem Herrn? Und der kann mich genau das Gleiche fragen. Also wie geht's dir? Was liegst du gerade in der stillen Zeit? Wie geht's dir? Keine Ahnung. Soll er fragen, was er will. Also ganz persönlicher Austausch. Und wir haben also, wie gesagt, dieses intensive Bibelstudium. Wir gehen durch alle Bibelbücher durch in diesen 10 Monaten. Es gibt persönliche Charakterentwicklung. Also wir legen sehr viel Wert darauf, dass wenn wir irgendwas entdecken, du, ich glaube, du hast da ein Problem damit, oder was meinst du, was hast du für ein Problem, wo können wir dran arbeiten? Also Messer ansetzen, haben wir eben gelernt. Und dann auch die praktische Mitarbeit in der Gemeinde. Das heißt, jede Woche ungefähr 15 Stunden biblische Unterweisung, dann mindestens 20 Stunden eigenes Studium zu Hause. Es gibt Hausaufgaben, es gibt Bücher zu lesen. Jedes Bibelbuch muss bearbeitet werden, muss Zusammenfassung geschrieben werden von jedem Bibelbuch. Es gibt eine lange Bücherliste, die man schon vorher lesen muss, damit man teilnehmen kann. Und dann gibt es praktische Dienste, das heißt, jeder ist eingeteilt in Hauskreisen, evangelistischen Hauskreisen, in Männerwandern, wo dann Männer irgendwie erreicht werden. Die Frauen machen Salatabend für ungläubige Frauen in der Gemeinde. Andere arbeiten mit Teenies, andere in den Kinderstunden. Je nachdem, wo die Gabe des Einzelnen ist, versuchen wir, diese Gabe irgendwie zu entdecken und ihn darin zu fördern, dass er darin wächst. Die meisten haben dann auch sonntags mal gepredigt, 1 oder 2 Mal. Die müssen auch dann lernen, auch das irgendwie das weiterzugeben. Das heißt, sie machen irgendwie, lernen, wie schreibt man sowas auf, was ich jetzt im Wort gefunden habe, wie gebe ich das weiter, müssen alle mal predigen vor der kleinen Gruppe, wird gefilmt, dann, ja, du hast ständig deine Hand in der Hose, sieht ein bisschen komisch aus, wenn du ständig da irgendwie so da stehst oder so, oder wenn du immer sagst oder so, und all so eine Sachen, und auch inhaltlich war das biblisch, was du gesagt hast, und so, also einfach lernen, damit wenn du mal eine Jugendarbeit machst, dass du das kannst, machst mal Hauskreis oder irgendwas so in der Art. Und letztes Jahr waren wir auch 2 Wochen mit einer kleinen Gruppe in Lateinamerika unterwegs. Für die anderen gab es Evangelisationswochen, wo sie verschiedene Projekte unterstützt haben, am Reiherhals beim Klaus Günschel oder woanders unterwegs waren. Das heißt, es gibt sowohl Theorie als auch Praxis. Die Themen, die wir durchnehmen, sind alle Bibelbücher, habe ich schon gesagt. Besuchsdienst, wie macht man einen Besuch bei jemand zu Hause? Bibelstudium, also wir machen induktives Bibelstudium. Das heißt, wir lesen zum Beispiel den 2. Korintherbrief und arbeiten 13 Wochen daran an dem 2. Korintherbrief. Und jeden Tag ungefähr 40 Minuten. Das heißt, Kommentare alle weg und nur gucken, was steht da. Also erstmal das ganze Buch durchlesen, was fällt dir auf? Schreib alles auf. Dann machst du irgendwie eine Kapitelgliederung, Titel über jedes Kapitel, dann über jeden Abschnitt, mach Abschnittsgliederung, such Schlüsselwörter, such, was sie heißen, auf Griechisch, auf Deutsch, und dann schreib das Ganze auf, was schreibt Paulus über Timotheus, was schreibt Paulus über Paulus, welche Namen Gottes kommen vor und alles. Also richtig bis in die Tiefe gehen, ja, 13 Wochen lang. Jede Woche, jeden Tag, 40 Minuten, buddeln, alles, was du findest. Und dann am Ende sagt er, okay, jetzt guck mal im Kommentar, ob da das Gleiche steht, was du gefunden hast. Und tatsächlich, meistens so, der William McDonald ist ja auch nicht schlauer als ich, das habe ich auch gefunden. Ja, das Problem ist, du wusstest nicht, wie du es findest. Aber im Prinzip gibt es Regeln der Hermeneutik, die du einhalten musst, wenn du deine Bibel liest. Du kannst die Sachen aus dem Kontext rausholen irgendwie. Und du kannst selbst lernen, die Bibel zu lesen und die Bibel zu interpretieren und anzuwenden. Und das machen wir in diesem Kurs über Bibelstudium. Dann gibt's Informationen über die Bibel an sich, über Ehe, Familie, Kindererziehung gibt's Unterricht, über evangelistischen Hauskreis, wie macht man sowas, wie geleitet man so einen Abend, was stellt man da für Fragen und so weiter. Dann evangelistisches Bibellesen mit Ungläubigen, 1:1. Alle müssen mal rausgehen, nach Trier auf der Straße predigen. Also da bauen wir da so einen Büchertisch auf und dann kommt so eine Leinwand, da muss man da was malen und so, und dann stehen da plötzlich Leute rum und gucken, was machst du da eigentlich und so, und dann fängst du an zu predigen. Also das mussten auch alle Brüder zumindest mal machen. Evangeliumspräsentation, Frauenarbeit für die Schwestern, Themen Gebet, Gemeinde, Hauskreis leiten und so weiter. Dann Themen wie Heiliger Geist, Heiligung, Heilsgewissheit, Jugendarbeit, Jüngerschaft, Kirchengeschichte, Lehre über Gott, Leiterschaft in der Gemeinde, Männerarbeit, Mission, Nacharbeit, Predigtlehre, Prophetie und so weiter. Also ganz buntes Programm. Wie leitet man Gesprächsrunden? Wie bereitet man Lektionen auf? Wie besucht man seinen Nachbarn? Was sagt man da, wenn man den besucht? Seelsorgerische Gespräche, wie macht man sowas? Jüngerschaftsbeziehungen, du willst dich um jemanden kümmern, weißt du nicht, wie du sowas machst? Krankenbesuche, Begräbnisse, dann gibt es einen evangelistischen Kreis an der Uni, wo die jungen Leute dann auch mitarbeiten, um Menschen an der Uni zu gewinnen. Vorletzte Woche waren 12 Unbekehrte in dem evangelistischen Bibelkreis an der Uni. Toll, in der Cafeteria. Ja, wir haben verschiedene Lehrer, vielleicht kennt ihr so ein paar davon, der Klaus Günschel oben vom Norden, Willi Dück, der kommt aus Hermeskeil, Wolfgang Bühne hat mal eingeladen, der konnte nicht kommen, Andi Fett kennt er von Schoppen wahrscheinlich, Gerrit Alberts, Volker Waltersbacher, Christoph Hochmuth aus Österreich, Andreas Lindner auch, Alois Geißler auch Österreich, Thomas Diehl ist ein Evangelist aus Hessen, der Peter Lühling und hier so ein Kolumbianer am Ende noch. Also verschiedene Lehrer, Herbert Briem und so weiter war auch schon da. Also ganz bunte Mischung an Lehrern. Was kostet das Ganze? Die Anmeldegebühr kostet 20 Euro, die kriegt ihr nicht zurück, ob ihr angenommen werdet oder nicht. Dann gibt es eine Kursgebühr, das ist einmalig, 750 Euro am Anfang zu entrichten. Da gibt es so ein Büchergeld, 250 Euro. Ihr kriegt am Ende einen riesen Stapel Bücher mit nach Hause, könnt ihr gar nicht schleppen. Also das ist weit mehr als 250 Euro, was ihr an Bücher kriegt. Dann an Lebenshaltungskosten sind 450 Euro für die Miete und Nebenkosten 150, also 600 Euro pro Monat. Die muss man selbst aufkommen oder die Gemeinde, wo man herkommt. Dann wahrscheinlich Nahrungsmittel, je nachdem, was jemand isst, vielleicht 500, 600 Euro, keine Ahnung. Und dann noch Transportkosten, Umzug oder Auto oder was ihr immer habt, persönliche Kosten. Also das ist ungefähr, was das Ganze kostet. Der nächste Kurs fängt jetzt im September an, aber die Anmeldung ist immer im Januar. Das heißt, für 2023 könnt ihr euch anmelden, bis zum 15. Januar, wenn jemand das Interesse hat, bei mir oder beim Peter Lühling. Ihr könnt auch gerne mal die Unterlagen von mir kriegen, so Flyer oder sowas, wenn euch sowas interessiert. Also ich bin selbst 2000 in Kolumbien gewesen und habe so einen Kurs mitgemacht in Kolumbien. Und das war für mich die Wende in meinem Leben. Also Da bin ich in meinem Arbeitsleben ausgestiegen und bin dann ein Jahr nach Kolumbien gegangen, habe das gemacht. Und dann bin ich noch ein Jahr in Kolumbien geblieben, weil ich dachte, ich kann das noch ein bisschen anwenden. Und dann bin ich noch ein Jahr geblieben, irgendwann war es 21, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und ja, ich denke einfach, dieses Jahr kann dein Leben wirklich verändern. Also du kriegst sehr viel Hilfe, du darfst sehr viel machen, darfst sehr viel ausprobieren, weißt am Ende, was deine Gaben sind. Du bist gewachsen im geistlichen Leben, hast den Herrn viel besser kennengelernt, hast ihn erlebt, hast Männer und Frauen an deiner Seite, die dir vorbildlich vorleben, was es heißt, Jünger des Herrn zu sein, was es heißt, zu evangelisieren. Und es ist ein Jahr der persönlichen Formung. Also wenn dich das interessiert, könnt ihr gerne dem Roland fragen, der kann euch meine E-Mail-Adresse geben oder hier steht es ja, oder meine Telefonnummer, und schicke ich euch Material dazu. Also wir würden uns freuen, wenn es auch nächstes Jahr wieder stattfindet. Also jetzt dieses Jahr ist schon wieder voll, aber nächstes Jahr gibt es wieder neue Anmeldungen. Also es ist für Brüder, Singles, aber wenn ihr verheiratet seid, könnt ihr eure Frauen mitbringen, auch eure Kinder. Letztes Mal hatten wir einen, der hatten 3 oder 4 Kinder dabei, also geht auch. Single-Schwestern nehmen wir im Moment noch nicht auf. Aus verschiedenen Gründen, aber wir denken speziell, die Schwestern, ihr seid meistens besser geistlich als die Brüder. Also nehmt euch meistens mehr Zeit zum Bibellesen, ihr seid bessere Beter als die Männer, und wir brauchen Männer für euch, damit ihr gute Männer heiraten könnt. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen jetzt erstmal den Männern die Hosen anziehen. Und dann denken wir über das andere nach. Gut, so viel zu dem TGM Deutschland. Jetzt erzähle ich euch ein bisschen was über Kolumbien. Bis wie lange soll ich denn machen? Sag mal was. Ja, morgen. Okay, ja. Ich habe euch noch nicht meine Familie vorgestellt. Das ist meine Frau Daniela, die mit dem Weißen, die kommt aus Österreich, Salzburg. Dann ist die Lisa ganz rechts, die ist 17, die Mirja in der Mitte, die ist 14, fast 15, der Samuel ist 11 und die Hanna ist 4. Und alle 4 Kinder sind in Kolumbien geboren, das heißt, sie haben 3 Reisepässe, also 3 Nationalitäten, deutsch, österreichisch und kolumbianisch. Wir haben hier in Kolumbien gewohnt, das ist also Südamerika, ganz oben links seht ihr die Landkarte, oben links in der Ecke da oben Richtung Panama. Und da haben wir genau zwischen Bogota, Cali und Medellin gelebt, auf 1300 Meter Höhe, in einer ganz netten Stadt. Ich zeige euch ein paar Bilder, wie Kolumbien aussieht. Meistens denkt man, Kolumbien ist nur Slum und Dreck und Drogen und so. Also das gibt es natürlich auch. So sind so Häuser, Bauernhäuser, sehen oftmals so aus. Hinten seht ihr den Kaffee wachsen und die Bananen wachsen am Berg da. Es gibt natürlich sowas auch in Bogota, Hauptstadt. Das sind so richtige schlechte Viertel, wo es ab und zu knallt und kracht. Und dann, wir haben in Pereira gewohnt, eine Stadt von 400.000 Einwohnern, wo man auch alles kaufen kann. Nutella kann man da sogar kaufen, also wenn man das braucht. Also gibt es alles, was man sich so vorstellen kann. Es ist ein ganz tolles Land, wenn ihr mal da in Urlaub hinfahren wollt. Fahrt da mal hin, das ist richtig toll. Die haben wirklich alles. Also das hier ist gerade mal 40 Minuten von uns weg. Da fährt man in die Berge hoch, da gibt es diese Palmen, die sind 70 Meter hoch. Das hier ist auf 4000 Meter, da gibt es noch Grasbewuchs und Bäume und sowas. In Österreich hört das bei 1800 Meter auf oder sowas, der Baumbestand. Aber da geht es bis 4000 Meter, gibt es da noch Grünzeug. Und ab da sieht es dann aus wie auf dem Mond. Also das hier ist auf 4500 ungefähr. Und der Berg geht bis auf 5300 hoch. Also bis auf 5000 bin ich da schon gewesen. Kann man zu Fuß hochlaufen, kein Problem. Das Auto fährt bis 4800 hoch. Und dann läuft man noch 200 Meter, ist auf 5000 Meter. Und der höchste ist auf 5700 in Kolumbien. Liegt auch immer Schnee drauf. Aber es gibt auch die Karibik. Auch zu empfehlen, also wie im Film, genauso wie ihr es euch vorstellen wollt, also Delfine, Haie und was alles da rumschwimmt, ganz toll. Dann geht es um den Amazonas, ein riesiger Fluss, auch sehr zu empfehlen, da mal hinzufliegen. Hoppla, hier. Gibt eine Menge Tiere, von dem Kondor, dem größten Vogel der Welt, bis zu den kleinen Kolibris, das war vor unserer Haustür hier. Der hat uns besucht, da gab es extra, haben wir so eine Fütterungsstation da gehabt, da kommen die ständig und fressen da die Kolibris. Riesige Menge von Schmetterlingen, guck mal, der hat durchsichtige Flügel, seht ihr das? Kann man durchgucken, also gewaltig. Vor unserem Haus, Papageien, Affen, Pumas, Jaguare, alles könnt ihr euch vorstellen, weil Tapire, es gibt alles in Kolumbien. Wenn ihr ins Zoo geht, da steht immer Vorkommensort Kolumbien, außer beim Löwen, bei den Elefanten, der Rest gibt's alles da. Dann Kaffee natürlich toll, riesige Produzent von Kaffee. Hier seht ihr den Kaffee, da sind solche Bohnen. Da sind zwei Bohnen in jeder Frucht, der muss ganz mühsam gepflückt werden. Dann wird diese Hülse abgemacht, die kann man auch essen, die ist ein bisschen süß, kann man Marmelade von machen, Kaffeemarmelade. Innen drin sind zwei Kaffeebohnen, die werden dann irgendwie getrocknet und dann werden die geröstet und dann kann man da das mahlen und dann hat man einen schönen Kaffee. Ja, dann ist jetzt, glaube ich, meine Batterie alle. Nee. Ja, also das ist hier auf so einem Dorf, da fahren dann die Jeeps rum und bringen dann den Kaffee von den Fincas runter in die Orte und verkaufen Sachen und so weiter. Aber Kolumbien hat auch seine Probleme. Hier seht ihr gepanzerte Fahrzeuge. Also in Kolumbien gibt es immer Kampf, gibt es immer jeden Tag Tote. Unsere Zeitung, die von der Stadt, da jeden Tag Tote. Als ich nach Pereira kam, war das die 41 gefährlichste Stadt auf der Welt, was Tote angeht und oder was Mord angeht. Also das ist ein großes Problem, was auch, obwohl scheinbar einen Frieden gibt mit der Guerilla, den Frieden gibt es nicht, der gibt es nur im Friedensnobelpreis, aber sonst gibt es diesen Frieden nicht in Kolumbien. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, wo man da rumfährt. Aber das ist nicht mein Thema, ich möchte euch eigentlich was Interessantes zeigen. Und zwar die Gemeinden in Kolumbien, die wachsen. Und das finde ich toll. Ich habe euch hier diese Karte mal aufgeschrieben, das ist eine ältere Karte schon, ich habe keine aktuelle. Und da sind eingezeichnet so die Gemeinden, wo wir so Kontakt zu haben. Also so Gemeinden wie euch jetzt hier in Augsburg. Ja, ganz viele, also so 50 oder so gibt es im Moment, die so ganz ähnlich sind. Dann gibt es noch so ähnliche. Also insgesamt gibt es vielleicht so 150, 200 Versammlungen wie hier ungefähr. Manche sind so ganz ähnlich, manche sind ein bisschen anders. Aber ihr seht, die meisten sind in diesem Bereich hier. Das sind diese Andenkette, seht ihr das hier? Die teilen sich hier in drei Andenketten hier hoch. Und da auf diesen, das ist diese Kaffee-Region und da gibt es diese meisten Gemeinden. Und hier oben gibt es recht wenig oder gibt es so ein paar andere ähnliche und hier unten gibt es auch nichts und hier gibt es gar nichts. Und hier, das ist alles Dschungelgebiet, hier oben ist auch Dschungelgebiet, aber hier leben halt mehr Menschen. Jetzt bin ich nach Pereira gekommen im Jahr 2000. Das liegt also hier, da seht ihr diesen Ausschnitt, wo das ist ungefähr hier. Und Pereira liegt jetzt, La Virginia Pereira hier. Und guckt euch mal an, was da Gemeinden außenrum sind, wo wir so ganz netten, engen Kontakt haben zu denen. Als ich nach Pereira kam, da hatte Pereira drei Gemeinden. Das war 2000. Als ich weggegangen bin, gab es 8, weil die es vermehrt haben. Also die evangelisieren wie die Weltmeister, sage ich mal. Die können zwar immer noch besser werden, aber die evangelisieren sehr viel. Und aus Pereira ist dann entstanden die Gemeinde in La Virginia. Ist entstanden die Gemeinde hier, sowieso die da drin sind in der Stadt. Dann ist jetzt entstanden in Santa Rosa eine, die von Quinchia ist auch hier entstanden daraus. Dann ist entstanden Armenia. Armenia hat inzwischen eine in Calarcá, die ist hier nicht eingezeichnet. Also die vermehren sich unheimlich. Und machen dann wieder Ableger. Also Pereira ist ja nicht das Ende der Welt eigentlich, oder? Genauso wie Augsburg nicht das Ende der Welt ist. Das heißt, hoffentlich ist in 5 Jahren gibt es hier 2 Gemeinden wie euch in Augsburg. Oder in weiß nicht, wie heißt das hier, die Nachbarorte alle. Wäre toll, wenn da auch Gemeinden sind, oder? Dass man nicht eine halbe Stunde fahren muss und eine Stunde, um zur Gemeinde zu gehen. Oder wo ihr herkommt, egal wo ihr herkommt. Wäre toll, wenn irgendwo ganz Deutschland irgendwann diese roten Flecken endlich da abhauen, oder? Dass man sagen kann, wo kommst du her? Ist egal, wo du herkommst, wir haben eine Gemeinde für dich. Die Coca-Cola, oder? Du kannst überall Coca-Cola kaufen. Die haben ja die Idee, Coca-Cola hat die Idee, dass kein Mensch auf der Welt, ich glaube, 2 oder 7 Kilometer laufen muss, mehr als das, um an eine Flasche Coca-Cola zu kommen. Und das gibt's auf der ganzen Welt gibt's Coca-Cola, überall. Oder? Es wäre toll, wenn wir Christen sagen würden, du brauchst nicht mehr als 10 Kilometer zu fahren und da gibt es eine christliche Gemeinde, die wir von Herzen empfehlen können. Toll, oder? Aber die kommen nicht einfach so aus dem Boden geschossen. Da müssen wir hart dran arbeiten. Und die Kolumbianer haben das irgendwie verstanden. Die wollen, dass Gemeinden entstehen, irgendwie. Nun, wie funktioniert das? Also ich bin da ja hingekommen zum Lernen. Also was ich gelernt habe in meinem geistlichen Leben, das meiste habe ich in Kolumbien gelernt von den Kolumbianern. Das habe ich denen nicht erzählt, wie das funktioniert, sondern die haben das mir erzählt. Zum Beispiel gibt es hier die Emmaus-Fernbibelkurse, gibt es hier auf Deutsch auch. Der Gregorio ganz links hinten, der ist der Leiter von der Emmaus Bibelschule in Kolumbien und in Zentralamerika. Und die haben ungefähr 100 Kurse, die da anbieten. Also wenn du getauft werden willst, haben wir einen Emmaus-Kurs über Taufe. Wenn du am Brotbrechen teilnehmen willst, gibt es einen Kurs über Brotbrechen. Willst du gerne 1. Mose studieren? Gibt es einen Kurs über 1. Mose. Willst du gerne Epheser? Da gibt es einen Kurs über Epheser. Also die haben wirklich eine riesen Bandbreite an Kursen. Du kannst studieren, was du willst. Gibt immer einen Kurs dafür. Inzwischen gibt es Kurse für Jugendliche und gibt auch Kurse für Kinder, die extra da entwerfen. Diese Mädels da, die sind richtig klasse, die entwerfen neue Kurse. Und schreiben ständig für Kinder irgendwelche Kurse und richtig gute Qualität. Das wird richtig ausgewertet und da können die Kinder interaktiv da mitarbeiten. Das ist richtig gutes Material. Also die Gemeinden wollen, also du gehst jetzt irgendwo nach Augsburg. Du kannst nicht einfach hier im kolumbianischen Augsburg in der Gemeinde sitzen und nichts machen. Das geht nicht. Also du kommst hin und es kommt jemand zu dich besuchen und sagt, okay, hast du dich bekehrt? Ja, okay. Bist du getauft? Nee, okay, dann komm her. Wir lernen dich jetzt, was das heißt, wie das funktioniert. Und dann bist du am Brotbrechen? Nee, noch nicht. Okay, dann machen wir jetzt einen Kurs über Brotbrechen. Okay, jetzt bist du am Brotbrechen dabei. Was hast denn du für eine geistliche Gabe? Weiß ich nicht. Okay, komm her. Also immer Anleitung, immer weiter. Und du kannst ja aussuchen, willst du das gerne für dich selbst studieren mit solchen Fernbibelkursen? Dann kommt jemand zu dir nach Hause, erklärt dir die erste Lektion, machen wir zusammen. Okay, hast verstanden? Ja, okay. Wenn nicht, komme ich nächste Woche wieder, machen wir die zweite. Dann machen wir die ganzen Lektionen zusammen durch. Aber du musst unbedingt wachsen. Du musst unbedingt weiterkommen in deinem christlichen Leben. Also kannst du entweder das alleine machen. Hier hast du den Kurs, wenn nicht klarkommst, rufst mich an. Nach einem Monat, wie geht's dir mit dem Kurs? Ja, ich bin schon mit der Lektion 2. Ja, das schaffst du wahrscheinlich noch in 2 Monaten, bist du fertig. Okay. So, jetzt bist du irgendwann mit deinen 100 Kursen fertig, weiß ich nicht, oder hast keinen Bock mehr darauf, du kannst auch noch mehr haben, wenn du willst. Also du kannst jetzt zum Beispiel einen FAB-Kurs machen. Der FAB-Kurs, da muss ich eigentlich noch einen anderen Kurs erst erklären, den es auch gibt, den Berea-Kurs. Also der Berea-Kurs ist ein Abendkurs. Das sind 3 Jahre, jeden Mittwochabend, 2 Stunden Unterricht. Und in 3 Jahren gehen wir jedes Bibelbuch durch, in jeder Woche ein Bibelbuch. Das heißt, in der ersten Woche kommst du zum 1. Mose-Kurs. Dafür musst du 1. Mose komplett durchlesen, wie viele Kapitel hat das? 50 Kapitel. Und musst zu jedem Kapitel 5 Zeilen Zusammenfassung schreiben und musst dazu noch ein Buch lesen und musst noch Fragen beantworten. Also einen Teil aus dem Buch. Und dann kommst du zu 1. Mose. So, dann gebe ich dir die Hausaufgaben für 2. Mose, weil das ist nächste Woche. Aber nächste Woche schreiben wir noch einen Test über 1. Mose. Das heißt, du musst dich für den Test noch vorbereiten. Und dann musst du 2. Mose lesen und musst dazu die Hausaufgaben beantworten. Und dann kommt nächste Woche ein Test über 2. Mose und dann über 3. Mose und so geht's weiter. Jede Woche ein Bibelbuch. In 3 Jahren, also ein Jahr ungefähr Altes Testament, ein Jahr Neues Testament und ein Jahr Lehre und Hermeneutik. 3 Jahre. Und wenn du das fertig bist, gibt es auch noch andere Kurse, die wir anbieten über Ältesteschaft, über Dienst in der Gemeinde und so weiter. Also du kannst nicht einfach nichts tun. Verstehst du das? Du kannst nicht einfach, du bist jetzt Christ und jetzt lädst dich zurück. Ja, jetzt bin ich ja gerettet. Nee, und jetzt fängst du erstmal an. Jetzt musst du die Bibel kennenlernen. Also entweder Fernbibelkurse oder du gehst zum Abendkurs. Und da sitzen Geschwister, die sind vollzeitig in der Arbeit, die kommen abends nach Hause und abends haben die noch Familie und Kinder und wenn die Kinder Andacht gehabt haben, dann sind die im Bett und dann setzt sich der Papa hin und dann fängt er an, seine Hausaufgaben zu machen. Weil am nächsten Mittwoch muss er alles abgeben. Und so macht er 3 Jahre lang durch. Voll diszipliniert. Ich staune nur. Die sind richtig am Lesen, die lesen eigentlich gar nicht gerne, die Kolumbianer. Aber wenn du mehr willst als Abendskurs, dann kannst du auch 10 Monate Vollzeitkurs machen, nämlich diesen FAB-Kurs, wie TGM in Hermeskeil. Kommst du 10 Monate nach Pereira, wohnst da in so einer Finca und studierst die Bibel 10 Monate voll Programm. Mit Besuchsdienst, mit Predigtlehre, mit allem Möglichen. Aber du kannst auch noch mehr. Wenn du das fertig hast, gibt es das zweite Aufbaujahr, da gibt es einen FAB-Missionskurs. Das heißt, du wirst in diesem Jahr angeleitet, du bist richtig angestellt, du kriegst ein kleines Gehalt, was einfach so sein muss, wegen der Regierung da, kriegst du so ein kleines Geld. Mit dem wirst du irgendwo wohnen und du hast Krankenversicherung und Rentenversicherung und du wirst in einem Projekt eingesetzt, wo du missionarische Arbeit machst. Zum Beispiel die Augsburger, die sagen, wir hätten gerne so 2 Leute, die kommen und bauen hier eine Jugendstunde auf. Wir haben keine Jugendstunde. Wir haben keine Jugendlichen. Okay, kannst du anfragen in Pereira, könnt ihr uns 2 Leute schicken, wir brauchen hier eine Jugendstunde. Dann kommen 2 Leute, ihr seid zuständig für Unterbringung, ihr seid zuständig für Essen und so weiter, für ein bisschen finanziell auch das Ganze mitzutragen. Und dann kommen 2 Leute, 10 Monate und helfen euch, Jugendstunde aufzubauen. Und nach 10 Monaten, hoffentlich habt ihr eine Jugendstunde, wo 20 Jugendliche singen und Halle und selbst schon irgendwie in der Bibel lesen und so weiter. Oder ihr sagt, da in dem Ort da drüben, da gibt's nichts, keine Christen. Könnt ihr da Leute hinschicken? Ja klar, schickt mal 2 hin oder 3 oder 4 oder so. Die wohnen dann da, die kriegen irgendwo eine Wohnung, die wohnen alle da und dann tagsüber rausgehen, evangelisieren. Und in Marseille zum Beispiel, da entsteht jetzt eine Gemeinde, weil da irgendwie so welche hingegangen sind, ein Jahr missionieren. Und ihr ganzes Jahr nur auf der Straße sein, mit Leuten Kontakte, Bibel lesen, anfangen, irgendwie Freundschaften knüpfen und evangelisieren. Aus Peru kam eine Anfrage, könnt ihr uns Leute schicken? Na klar, schicken wir euch Leute. 2 Leute, 2 Schwestern nach Peru, um unter Schwestern zu arbeiten dort. Also da zum Beispiel sind 2 in Kuba, die oben, die 2 Linken, die sind da über Zoom eingeschaltet, die waren in Kuba, das sind Kubaner sogar. Die waren erst ein Jahr in Kolumbien, sind zurück, machen das 2. Jahr in Kuba, um da zu evangelisieren. Also, du kannst nicht geistig stehen bleiben. Dafür gibt es dieses Ausbildungszentrum, das wird hier gerade umgebaut, diese Finca da, da kann man wohnen, da gibt es den Unterricht und da finden auch alle anderen Events statt, größere Events wie Konferenzen und Hochzeiten, alles Mögliche. Das könntet ihr übrigens auch machen, wenn ihr wollt, könntet ihr auch nach Kolumbien ein Jahr gehen und 10 Monate da Bibel studieren. So bin ich da hingekommen, ich konnte fast kein Spanisch. Am Anfang habe ich es geschafft, an einem Tag eine Seite zu lesen und zu übersetzen. So gut Spanisch konnte ich. Also ich habe den ganzen Nachmittag gesessen und Wort für Wort auch geschrieben, was das heißt und so. Und nach 3 Monaten habe ich die erste Predigt gehalten auf Spanisch. Weil ich nur unter Kolumbianern gelebt habe. Von morgens bis abends nur Spanisch. Und dann lernst du wie ein Baby Spanisch. Also es geht ganz schnell eigentlich. Also wenn du Lust hast, kann ich dich gerne vermitteln, kannst auch in Kolumbien das machen. Oder kommst nach Hermeskeil, egal. In Kolumbien können übrigens auch Schwestern hin, die Singles sind. Also wäre auch eine Option. Dann, also ein Schwerpunkt der Gemeinden ist, die jungen Leute speziell, biblische Lehre. Ihr müsst wissen, wofür seid ihr auf der Welt, ihr müsst die Bibel kennen, ihr müsst das weitergeben können, also Leute ausbilden. Ja? Und ich denke, diese jungen Geschwister, die gehen nachher raus, nach diesen 2 Jahren, und die wissen, wie man mit jemand auf der Straße spricht. Die haben schon öfters Straßenpredigen gehalten, die wissen, wie man Leute besucht. Die sind einfach ausgebildet und geben das Wort Gottes weiter. Dann sind die Kolumbianer sehr stark im Dienen, in Ungläubigen zu dienen. Zum Beispiel dieser Stadtteil, das ist auch in Pereira, da gibt es diesen Mittagstisch. Da sind 75 Kinder, die kriegen normalerweise 4-mal die Woche Mittagessen. Das ist ein ganz schwieriger Stadtteil. Als ich zum ersten Mal dahin wollte in diesen Stadtteil und das Gemeindehaus ist direkt hier neben an diesem Haus dran, da hatten mich die Brüder eingeladen, kannst du am Sonntag kommen zum Predigen? Ich sage, ja, kann ich gerne machen. Wo ist das? Sagt er, nee, kannst nicht einfach reinfahren. Da hat der Bruder vor dem Stadtteil auf mich gewartet. Ich bin mit dem Motorrad hingefahren, muss ich absteigen, Helm ab. Und dann ist er mit mir da reingelaufen, damit alle sehen, ich gehöre da irgendwie dazu. Wenn ich alleine reingefahren wäre, dann wäre ich nicht mehr rausgekommen. So ein Stadtteil ist das. Da werden am Heiligabend hat ein Nachbar dem anderen eine Handgranate geschenkt. Und diese explodiert natürlich. So ein Stadtteil ist das. Anderer Freund von mir, der ist Busfahrer. Da fährt er da rein in den Stadtteil, sagt er, da muss ich am Anfang muss ich so ein Schutzgeld bezahlen. Steht er in einer Straße, muss ich da ein paar Pesos geben und dann beschützt er mich, dass ich da reinfahren kann. Da ist er reingefahren und dann ist er im Stadtteil von einem überfallen worden, der Bus. Da ist er rausgefahren und hat gesagt, ich habe eben bei dir bezahlt. Ihr garantiert, dass ich da sicher bin. Da sagt er, wie sah der denn aus? Ja, so und so, okay, fahr weiter. Am nächsten Tag war der andere in der Zeitung, ohne Kopf. Der Dieb da. So ein Stadtteil ist das. Und da ist dieser Mittagstisch. Da könnt ihr gerne mitarbeiten. Da sind ganz viele deutsche Schwestern, 18 Jahre alt, blond, die da mitgearbeitet haben. Die gehen einmal da rein, in Begleitung, immer mal wieder mit ein paar Schwestern, die helfen ihnen da reinzugehen. Und irgendwann wissen die ganzen Chefs da, aha, dieses Mädel da passt auf unsere Kinder auf. Weil die ganzen Kinder, die Eltern sind entweder im Knast oder sind Banditen oder sind irgendwie schon erschossen oder so. Und die passen natürlich darauf auf diese ganze Sache. Und der Herr vor allen Dingen ist dabei. Also braucht er keine Angst haben, da reinzugehen. Inzwischen laufe ich da auch zu Fuß rein. Kein Problem. Oder? Aber diese Geschwister, die das machen, die dienen den Ungläubigen und versuchen, den Ungläubigen irgendwie zu helfen, irgendwie zu dienen. Und viele von den Kindern und auch von den Erwachsenen haben sich inzwischen bekehrt. Einfach weil sie gesehen haben, da ist jemand, der kümmert sich um uns, egal wo wir herkommen, egal was wir für eine Vergangenheit haben, die kümmern sich drum. Und so gibt es ganz viele Projekte. Zum Beispiel jetzt vor 14 Tagen war ein großes Feuer in der Nachbarstadt. Da habe ich eine E-Mail gekriegt, du kannst uns unterstützen, wir brauchen neue Testamente. Wir sind am Evangelisieren, da diesen ganzen Straßenblock, der sich da angezündet hat, Leute zu evangelisieren. Also immer, wo irgendwas passiert, irgendwo knallt, da sind die Christen da, Überschwemmung, da sind die da mit Matratzen und so weiter. Irgendwie, um Leute irgendwie zu erreichen, Menschen zu dienen. Natürlich muss das Ganze finanziert werden. Irgendwann kamen immer die Spenden vom Ausland, kommen auch immer noch, Gott sei Dank. Aber die Kolumbianer haben gesagt, es kann nicht sein, dass wenn wir hier Stühle brauchen, stellt euch mal vor, ihr braucht hier neue Stühle und schreibt nach China einen Brief, wir hätten gerne Geld, damit wir Stühle kaufen können. Also das wäre komisch, oder? Also haben sie gesagt, wir müssen selbst was machen. Hier zum Beispiel eine Fischfarm, da gibt es jetzt 6000 Barsche, die da rumschwimmen. Und der Erlös von den Barschen ist für die Arbeit mit den Kindern. Dann wurde dieses Haus gebaut, über den Verein auch von diesem Mittagstisch. Und das Geld, was reinkommt, ist für die Arbeit unter Kindern oder Arbeit unter für vollzeitige Geschwister, die vollzeitig mit irgendwo mitarbeiten. Dann gibt's diese zwei Brüder, der John Edward und der Jonathan, die haben gesagt, wir werden Müll recyceln. Und die fahren, inzwischen haben sie ein Auto, seht ihr hier das rechte da, den Jeep da, die fahren rum und sammeln Müll auf. Also denen ist das nicht zu schade, der Müll an der Straße steht, Tüten aufmachen und Metall rausholen oder Plastik oder irgendwas. Oder zu einer Firma hinzufahren, habt ihr Müll, habt ihr Karton oder irgendwas. Die sammeln das alles auf, bündeln das zusammen in riesigen Säcken. Da kommt irgendwann ein großer LKW und kauft denen das ab. Und das ist ihr Job. Das stinkt. Aber die machen das, weil sie sagen, das ist eine Goldgrube. Und inzwischen ist das so, die beiden sind finanziell unabhängig. Die haben ihr Geld. Und die haben gesagt, wir werden das so ein Minimumgehalt für uns haben, aber der Rest, was wir verdienen, das ist alles für das Werk des Herrn. Alles für die Arbeit des Herrn. Gewaltig. Der John Edward ist verheiratet. Und der Jonathan, der würde gerne heiraten. Aber die sagen, mein Traum ist nicht, ein großes Haus zu haben. Mein Traum ist, dass das Evangelium rausgeht. Dass viele Menschen sich bekehren, dass diese Kinder sich bekehren, dass irgendwie Traktate, Bibeln gekauft werden können, dass Gemeindehäuser gebaut werden. Und das finde ich gewaltig. So eine jungen Leute, die sagen, die so eine Vision haben, das finde ich so gewaltig. Ich wünsche mir das für Deutschland, dass ihr alle irgendwie Vision kriegt, anders, eine andere Vision. Wollt ihr wirklich in dieser Welt aufsteigen? Wollt ihr wirklich in dieser Welt Karriere machen? Ist das wirklich euer Ziel, großes Geld zu machen hier? Irgendwie einen Namen zu haben in dieser Welt? Ist das wirklich das, was im Himmel zählt? Oder ist euer Ziel Gemeindebau, Menschen erreichen, dass Menschen bekehren, dass irgendwann hier in Augsburg 5 so eine Dinger stehen, hier so eine Bungalows, und da Leute poppen voll ist, weil es nicht mehr kein Platz mehr ist und irgendwo wieder anbauen müssen und wieder irgendwo raus nach Neusess und wie das alles heißt hier und Stuttgart und so. Deutschland und dann irgendwann kommt Luxemburg dran und Frankreich und wir sind nicht mehr lange hier, oder? Ihr seht all die Nachrichten und was da passiert, das knallt ja nur noch, oder? Und das, ihr lest über Matthäus 24, Seuchen und Kriegs, wenn ihr das hört, dann ist es nicht mehr lange, sagt der Herr. Es ist nicht mehr lange. Und wir warten jeden Morgen, wache ich auf und denke, ich bin immer noch hier. Eigentlich müsste ich ja schon längst weg sein, oder? Ist ja alles erfüllt. Und wir sagen, Amen, komm Herr Jesus. Aber rausgehen, den Ungläubigen was sagen, ja, das ist mir ein bisschen zu dumm. Also da guckt er mich schlecht an, oder? Übrigens, wissen deine Arbeitskollegen oder deine Schulkameraden, dass du Christ bist? Wissen die das? Wie sollen die sich eigentlich bekehren, wenn du es denen nicht sagst? Wenn du dich die Fahne rauslegst. Natürlich ist das ziemlicher Stress, wenn die das rauskriegen, oder? Könnte ja sein, spielt keiner mehr mit dir Fußball auf der Straße oder du bist plötzlich der Fromme oder der Pastor oder so irgendwas. Ist doch völlig egal, oder? Ist doch völlig egal, ob die dich nennen. Ist egal. Und wenn sie eine Kugel in den Kopf hauen, ist doch völlig egal. Du hast den Herrn geehrt mit deinem Leben. Eben haben wir über Daniel gesprochen, oder? Dem Daniel war das völlig egal. Der hat die Fahne rausgehängt. Jo, der Herr, mein Banner, oder? Der hat gesagt, das esse ich nicht. Ich bin, warum? Ja, weil ich Jude bin, oder? Können wir nicht auch unsere Fahne raushängen? Können wir nicht irgendwie so einen Rettungsanker für die Leute raushängen? Du, wenn du was brauchst, so eine Karmesin-Schnur wie die Rahab, dann komm, ich erzähl's dir. Das ist das Allereinfachste, irgendwo mal so ein Traktat liegen zu lassen auf der Arbeit oder jemand was zu geben oder Briefkastenjogging. Das Einzige, was dabei ist, sind die Hunde, mehr nicht, oder? Ist das ein Problem? Eigentlich soll es kein Problem. Wenn das wirklich die Sache ist, die unser Leben erfüllt, die beste Sache der Welt, das Evangelium, wenn du wirklich überzeugt bist, dann wirst du davon überall reden, oder? Stell dir mal vor, du kaufst dir einen Porsche und dann fährst du überall rum mit deinem offenen Verdeck und überall hupen. Hauptsache, die sehen mich alle mit meinem Porsche, oder? Aber das Evangelium, das habe ich hier hinten irgendwo in der Tasche irgendwo. So. Keiner darf das sehen, oder? Keiner soll es sehen. Wir armen Christen, deshalb vermehren wir uns nicht. Weil wir nichts ausstrahlen. Weil wir so, und wir glauben, die Leute bekehren sich bloß, weil wir nette Leute sind. Weil wir nicht lügen und weil wir nicht betrügen. Und weil wir nicht abschreiben in der Schule oder so. Deshalb bekehren sich die Leute. Vergiss es. Davon bekehrt sich kein Mensch auf dieser Welt. Menschen bekehren sich nur, wenn sie das Evangelium hören. Und das müssen sie hören von dir. Oder? Ist einfach so. Und ja, das habe ich einfach in Kolumbien von den Geschwistern, sehe ich das bei denen, das will ich lernen immer wieder. Hier, das ist diese Straße, wo ich erzählt habe, dieses blaue Haus rechts, das ist das Versammlungslokal und das ist die Hauptstraße. Und ganz unten links, da ist diese Disco, die geschlossen hat. Das hat vor 12 Jahren angefangen, diese Gemeinde dort. Inzwischen sind es ungefähr 40 Erwachsene, die am Brotbrechen teilnehmen. Und ihr seht, es ist proppenvoll. Die Leute stehen auf der Straße, bis die Kinder in die Kinderstunde gehen. Dann können sich die Erwachsenen alle setzen. So voll ist es. Und vor 12 Jahren angefangen mit 14 Personen. Und das ist nicht nur so da. Da gibt es mehrere Orte, wo das so funktioniert. Aber es braucht Leute, die rausgehen, die sagen, wir fangen was Neues an. Wir sind bereit, auf der Firma weniger Stunden zu machen. Wir gehen raus, wir ziehen irgendwo zusammen nach Neuses oder ist egal, wie das hier heißt. Ziehen zusammen, evangelisieren unsere Nachbarn. Wir setzen uns ein für die, wir laden die zum Grillen ein. Wir versuchen irgendwie das Evangelium zu kommunizieren. Jetzt zeige ich euch noch was auch Spannendes am Amazonas. Wir sind darunter eingeladen worden. Das ist der äußerste Zipfel unten von Kolumbien, 200 Kilometer Amazonas gehört zu Kolumbien und ja, so eine Hütte direkt am Amazonas, klasse. Wachst auf, da gibt es so Delfine, rosarote Flussdelfine, sind 2,80 Meter lang und die schwimmen dann morgens so vor der Hütte direkt und im Wasser, also faszinierend. Affen, die kommen bis ans Haus und so, ganz klasse. Und da haben wir da geschlafen und ich hatte so einen Stapel Traktate mitgenommen und meine Frau, also man fliegt da hin, so 3-4 Stunden nur über Urwald. Dann kommst du unten nach Leticia, heißt das übrigens, gibt es in Leticia, da unten gibt es Leticia, da steigt man aus und dann fährt man 2 Stunden mit dem Boot den Amazonas hoch bis da Mocagua und da steigt man aus, so ein Floß und man sieht nichts, nur Bäume. Und meine Frau sagt, sag mal, willst du die Affen evangelisieren, warum nimmst du die Traktate mit? Da wohnt niemand. Ich sage, egal, wenn ich irgendjemand treffe, muss ich ein Traktat geben. Auf jeden Fall kommen wir dahin und dann Indianer, die uns so bedient haben da, die gekocht haben und ganz lecker Fisch und Brot und so. Und dann sagten die irgendwann, sag mal, seid ihr eine Familie? Und wir waren 3 Familien. Und da sagte meine Frau, sagte, na, schon und nein, ja und nein. Ja, wieso denn das? Ja, wir sind Christen, wir sind eine geistliche Familie. Und sagten die Indianer, ja, wir auch. So? Ja? Hier in dem Ort, der neben ist, da ist so eine kleine Baptistengemeinde, da gehen wir hin. Das sind 11 Familien. Ich sage, also wir würden gerne mal das kennenlernen. Und hier seht ihr die Häuser irgendwo im Dschungel da verborgen so ein bisschen. Und das ist dieser Steg, wo man da aussteigt. Und hier ist der Amazonas, der hatte da wenig Wasser in dem Moment. Und da haben wir gesagt, wir würden gerne mal eure Brüder da kennenlernen. Und dann, da war übrigens der Volker Waltersbacher mit, da sieht er den rechts aus Aachen da. Und dann hier seht ihr den Delis und den Nixon. Der Nixon ist der Pastor und der Delis ist einer von ihren Missionaren. Ich sage, wie, Missionare? Ja, wir haben hier Missionare. Ich sage, wie funktioniert das? Ja, wir sind auch von unseren Familien hier. Der einen, die machen halt den Ort, vor Ort hier und die anderen sind für den Amazonas zuständig. Ich sage, wie funktioniert das? Erklär mal. Dann haben sie mir diese Landkarte gezeigt. Die haben sie selbst entworfen und da sind jetzt hier auf der Seite ist Peru und da haben sie die ganzen Dörfer von den Indianern eingezeichnet. Und interessant, nächste Folie hier, das haben die auch gemacht, habe ich nicht gemacht. Da ist eingezeichnet, also diese haben wir alle schon erreicht, diese ganzen Dörfer, und die fehlen uns noch. Und jedes Mal, wenn die irgendwo wieder ein neues Dorf erreichen mit dem Evangelium, dann wird es grün. Das sind Indianer. Das sind nicht irgendwelche hochgebildeten Leute. Die haben das Evangelium gehört und die haben es verstanden. Und die fahren raus. Die fahren raus mit ihren kleinen Bootchen da, den Amazonas, 2 Stunden runter. Also wir sind mit dem Schnellboot gefahren, 2 Stunden. Die fahren 4 oder 5 Stunden runter und fahren wieder 5 Stunden zurück, um irgendwo ein kleines Dorf zu erreichen. Und hier haben sie das aufgemalt, genau wer für welches Dorf zuständig ist. Also der Nixon hier oben, wo ist er? Warte mal, da oben ist der Carlos, der ist zuständig für die Dörfer, der Delis, der ist zuständig für die Dörfer und der Nixon ist zuständig für die hier und so, da oben ist der Nixon. Und ich denke, hallo, was sind die voll organisiert? Und da gibt es keine Straße in die Dörfer. Die müssen mit hier ihrem Boot hier, so eine Art Einbaum, so ein kleines Ding da, mit dem Töfter fahren die den Amazonas runter. Als wir da eingestiegen sind, haben die gesagt, also hier auf dem Amazonas, wenn die Wasserschutzpolizei kommt, ist Pflicht, dass man Schwimmwesten hat, weil das Ding kann umschlagen. Und dann musst du halt schwimmen können. Und da gibt's halt Krokodile und so schöne Sachen da, die da rumschwimmen und so. Und dann hat er gesagt, seid ihr alle Christen? Ja. Dann braucht er keine Schwimmwesten, weil wenn es da unten geht, dann seid ihr gleich oben angekommen. Und hier seht ihr da rechts im Bild, da machen die eine Evangelisationsreise mit ihrem Boot, fahren die ins Nachbardorf oder ein paar Dörfer weiter und steigen aus und dann besuchen die Haus zu Haus und evangelisieren die ganzen Indianer, die da rumlaufen. Hier seht ihr sie auf dem Stadtplatz da evangelisieren. Und inzwischen gibt es mehrere Gemeinden am Amazonas, die da gegründet haben. Hier seht ihr Taufe im Amazonas. Ich konnte es nicht glauben. Und die schicken mir ständig solche Bilder. Ich habe nicht nur eins so eine Bilder. Die haben mir bestimmt schon, seitdem ich da war, 10 solche Bilder mit Taufen im Amazonas. Das kann ja überhaupt nicht sein. Wie macht ihr denn das? Was habt ihr für Material? Die machen Frauenstunde, die machen Jugendstunde, die machen Kinderstunde. Ich sage, was habt ihr für Material? Ja, nichts, nur die Bibel, sonst haben die nichts. Und die haben meine Bibel habe ich mitgenommen, so eine kolumbianische da, so eine spanische, die konnte ich nicht mehr aufmachen, die war völlig verklebt von der Feuchtigkeit. Und die haben so spezielle Bibeln, sind so plastifizierte Seiten, die kannst du in den Amazonas schmeißen, kannst du wieder rausnehmen, machst wieder auf, liest weiter. Und mit denen gehen die da rum und evangelisieren. Habt ihr keine Traktate? Nee, habt ihr nichts. Ich habe 100 Stück mitgebracht. Boah, Traktate, ja Wahnsinn, das gibt's überhaupt nicht bei uns. Nur die Bibel. Die haben keine Autos, die haben kein Internet, gibt's schon ein bisschen, in einem Punkt im Dorf gibt's ab und zu mal Internet, aber sonst nichts. Aber die haben's kapiert. Ihr Leben, die sagen, die arbeiten da für diese Hotels, wo wir da geschlafen haben, diese Hütten da. Und die Hälfte von dem Gehalt legen die zur Seite, um diese Missionare von denen zu unterstützen, um Benzin zu kaufen für ihre Töftöftboote da, um zu besuchen. Ich denke, wir haben's nicht kapiert, wir Europäer, oder? Und in Kolumbien haben sie auch nicht kapiert. Die haben's kapiert, was es heißt, evangelisieren. Rausgehen und sich um Leute kümmern. Und die haben gesagt, da oben, ganz da oben in Nariño, 2 Stunden, da gibt's irgendeine Gemeinde. Aber die sind so extrem charismatisch, da haben wir nichts mehr zu tun. Das ist verkehrte Lehre. Die erklären, dass die machen Heilung und Wunder und alles Mögliche. Denen überlassen wir das Feld nicht. Der Amazonas, der ist für den Herrn und den müssen wir die reine Lehre bringen. Von Indianern höre ich das. Von Indianern. Und wir glauben, wir überlassen das den anderen da, oder? Den Zeugen Jehovas und den Mormonen. Die sollen evangelisieren. Und die machen das, oder? Die kommen alle, 14 Tage kommen die an der Tür klopfen. Wachturm. Die haben was überhaupt nicht rettet. Weißt du, dass die Mormonen glauben, dass Jesus der Bruder von Satan ist? Das glauben die. Ja. Und der Erzengel Michael, das ist der Jesus. Frag mal die Zeugen Jehovas, das denken die. Und übrigens, es gibt die Hölle nicht. Das sagen auch die Zeugen Jehovas. Komisches Evangelium, oder? Und wir überlassen das denen. Ihr überlasst auch.